Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Angela Merkel, auch schon eine Weile nicht mehr gehört hier im Podcast, für diesen Satz bzw. allgemein für ihre Haltung in den Jahren 2015, 2016, als viele Geflüchtete vor allem aus Syrien nach Deutschland gekommen sind, hat sie gestern vom UN-Flüchtlingshilfswerk den Nansen-Preis verliehen bekommen. Aber es gerät manchmal ein bisschen in Vergessenheit, was nach diesem Wir schaffen das, nach dieser ersten großen Welle der Hilfsbereitschaft, damals dann politisch passiert ist. Das war nämlich vor allem Einschränkung beim Asylrecht und Abschottung. Weil viele Politiker der Meinung waren, 2015, das darf sich auf gar keinen Fall wiederholen. Jetzt haben wir 2022, Krieg gegen die Ukraine und wieder über 1 Million Hilfesuchende, die nach Deutschland gekommen sind. Und auch dieses Mal war und ist die Hilfsbereitschaft sehr groß. Aber auch dieses Mal hört man vor allem aus den Kommunen jetzt sowas.
Es gibt kaum noch Wohnraum, um der Flut von Ukraine, Flüchtlingen und derjenigen, die zum Beispiel über die Balkanroute kommen, Herr zu werden. Es müssen jetzt Bund, Länder und Kommunen ineinander greifen in ihrem Handeln, sonst droht diese Sache zu eskalieren, was niemand wollen kann.
Das war Reinhard Sager vom Landkreistag. Viele Kommunen sagen also, sie sind völlig überfordert mit den vielen Flüchtlingen. Und deshalb hat heute ein Flüchtlingsgipfel stattgefunden mit der Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Über die Versorgung der Geflüchteten, die Probleme und die Überforderung spreche ich gleich mit Martina Mauer vom Berliner Flüchtlingsrat, die manches in dieser Debatte ein bisschen anders sieht. So klang das gestern und so klingt das auch heute noch an vielen Orten in der Ukraine. Die Raketenangriffe sind so stark wie seit Monaten nicht mehr. Russland sagt, das ist Vergeltung für angeblichen ukrainischen Terrorismus. Die ukrainische Seite sagt natürlich, solche Raketenangriffe auf Zivilisten, das ist Terrorismus und das sind Kriegsverbrechen. Ist das jetzt gerade eine neue Eskalation, die da passiert und wie erleben das die Menschen vor Ort? Auch das besprechen wir gleich hier in Der Tag am 11. Oktober 2022. Ich bin Josephine Schulz. Hi. Die Kommunen sagen, so geht's nicht weiter. Wir sind überfordert mit den Flüchtlingen. Jetzt soll der Bund helfen, mehr Geld geben, Wohnraum zur Verfügung stellen und die Geflüchteten sollen besser verteilt werden. Darum ging's heute beim Flüchtlingsgipfel mit der Innenministerin Nancy Faeser und eben Vertretern von Ländern und Kommunen. Kurze Ergebniszusammenfassung. Der Bund will ein paar Gebäude zur Verfügung stellen, die ihm gehören zur Unterbringung. Außerdem sollen weniger Menschen über die Balkanroute nach Deutschland kommen und dafür mehr Grenzkontrollen. In Sachen Geld, da ist noch gar nichts rausgekommen. Mit Martina Maurer vom Berliner Flüchtlingsrat habe ich mich zusammengeschaltet, um mal einen Eindruck von der Situation zu bekommen. Also warum eigentlich diese Überforderung? Wo genau liegen die Probleme und was müsste man Ihrer Ansicht nach machen?
Hallo?
Hallo Frau Maurer, schön, dass Sie da sind. Die Kommunen sagen, sie sind überfordert. Sie schaffen das nicht mehr mit den Flüchtlingen. Berlin ist ja auch immer ein Ort, wo viele ankommen. Ist die Situation da gerade wirklich so brenzlig, wie das jetzt klingt von Seiten der Kommunen?
Also es ist schon so, dass mehr Menschen jetzt ankommen als zum Beispiel im Vorjahreszeitraum, dass auch natürlich die hohe Zahl an aus der Ukraine geflüchteten Menschen eine große Herausforderung darstellt, keine Frage. Die Plätze in den Unterkünften sind knapp und das ist ein Problem. Was uns aber ärgert, ist die Art und Weise, wie man darauf reagiert. Denn Flucht ist ja nun mal ein dynamisches Phänomen. Das heißt, es ist stark abhängig vom Weltgeschehen und darauf muss man irgendwie flexibel reagieren können. Und es ist aber so, dass jedes Mal, wenn die Zugangszahlen steigen, dann verfallen Behörden in den Katastrophenmodus und reagieren ganz hektisch und aufgeregt. Und das kann nicht sein, dass jedes Mal, wenn sich irgendwie was ändert, wenn es Kriege gibt, wenn es Fluchtbewegungen gibt, hier die Aufnahmestrukturen am Rand des Zusammenbruchs stehen und hektisch irgendwelche schäbigen Notunterkünfte eröffnet werden. Das ist was, was wir seit Jahren eigentlich beobachten und was uns auch jetzt wieder sehr ärgert.
Woran denken Sie, liegt das? Weil eben, Sie sagen ja, jedes Mal, wenn so eine Katastrophe ist, also 2015, 2016 ist noch nicht so lange her, da musste man ja viele Unterbringungsmöglichkeiten schaffen und jetzt sind offenbar wieder keine da. Woran liegt das denn?
Ja, erstens ist es natürlich wichtig, flexible und dynamische Reserven vorzuhalten. Aber es ist auch wichtig, mal an anderen Stellschrauben zu drehen. Also Beispiel Berlin, hier ist einfach zu wenig passiert, was den Übergang in den privaten Wohnungsmarkt anbelangt. Mhm. In den Unterkünften des Berliner Landesflüchtlingsamts leben tausende Menschen, die haben schon längst ihre Flüchtlingsanerkennung, die könnten ausziehen, suchen händeringend eine Wohnung, finden aber keine. Wenn diese ganzen Menschen, und es handelt sich wirklich um Tausende, in private Mietwohnungen ziehen würden, dann hätten wir in den Unterkünften Platz für Neuankömmlinge. Wir fordern seit Jahren, dass Geflüchtete mehr Unterstützung bei der Wohnungssuche brauchen. Man könnte zum Beispiel staatlich finanzierte Beratungsstellen vorhalten, die die Menschen unterstützen bei der Wohnungssuche. Wir fordern auch schon seit Jahren, dass Asylsuchende, geduldete Menschen mit befristeten Aufenthaltstitel nicht länger vom Wohnberechtigungsschein ausgeschlossen werden. Der Wohnberechtigungsschein ist das ganz wesentliche Zugangsvoraussetzung zu Sozialwohnungen und den landeseigenen Wohnungen. Aber die Menschen sind davon ausgeschlossen und haben dann einfach nicht die Möglichkeit, aus den Sammelunterkünften auszuziehen. Mhm. Und hier hat es der Senat versäumt, tätig zu werden. Das fällt ihm jetzt auf die Füße.
Aber kann man da Berlin als Stadt oder als Bundesland tatsächlich so einen großen Vorwurf machen? Weil ich meine, gerade die Wohnsituation in Berlin, da findet ja niemand, egal ob geflüchtet oder nicht, irgendwie eine bezahlbare Wohnung. Die kann der Senat ja auch nicht von heute auf morgen herzaubern.
Das ist aber nicht so, denn wir stellen fest, es gibt einige Wohnraumberatungsprojekte, die sind sehr erfolgreich, die bringen die Menschen in Wohnungen durch eine gute Beratung, durch eine Unterstützung, durch Kontaktaufnahme mit Vermietenden. Das funktioniert, das muss einfach ausgebaut werden.
Ich habe jetzt gehört, es wird auch wieder viel über Turnhallen geredet, Messehallen, Notunterkünfte. Ist das was, was in Berlin jetzt auch ansteht, was gerade passiert angesichts der Menschen, die kommen?
Ja, leider. Also noch werden keine Turnhallen oder Ähnliches belegt, aber die zuständige Sozialsenatorin Katja Kipping hat es schon angekündigt. Es werden auch Unterkünfte jetzt akquiriert, die den Qualitätsanforderungen, die wir eigentlich in Berlin haben, nicht genügen. Also auch allein die Unterbringung am Flughafen, am ehemaligen Flughafen Tegel, das ist eine Massenunterkunft, in der es keine Privatsphäre gibt, in der die Menschen nicht eine Tür hinter sich zumachen können, sondern das sind so nach oben offene, ja, so Waben, in denen Doppelstockbetten stehen. Also wir haben hier einen massiven Verlust an Qualitätsstandards.
Was sind denn neben der Unterbringung die größten Schwierigkeiten zurzeit bei der Versorgung der Geflüchteten?
Also ein Problem ist definitiv die Versorgung mit Schulplätzen. Das ist aber auch nicht erst so, seitdem die Zugangszahlen steigen und seitdem Menschen aus der Ukraine nach Berlin kommen, sondern das gibt es schon sehr lange, dass es Berlin nicht schafft, Kinder, schulpflichtige Kinder aus geflüchteten Familien in die sogenannten Willkommensklassen, also spezielle Sprachlernklassen zu vermitteln. Es gibt einfach nicht genug Schulplätze. Und das führt dazu, dass Kinder, schulpflichtige Kinder, monatelang warten, bis sie überhaupt einen Schulplatz bekommen. Und das Problem verschärft sich jetzt noch. Wir stellen dabei fest, dass vor allem jene Kinder besonders benachteiligt werden, die aus Ländern wie zum Beispiel der Republik Moldau kommen, also denen man eine geringe Bleibeperspektive unterstellt und die beschult man dann einfach nicht.
Jetzt sind ja diese geringe Schulplätze, fehlende Unterbringungsmöglichkeiten, das ist ja was, was man aktuell nicht nur aus Berlin hört, sondern aus ganz vielen Kommunen und Städten deutschlandweit. War es überhaupt möglich, auf diese Krise so vorbereitet zu sein? Das scheint ja jetzt nicht nur ein Versäumnis von Berlin zu sein.
Nee, das ist nicht nur ein Versäumnis von Berlin, aber wie ich schon sagte, das ist einfach, Flucht ist nun mal dynamisch. Darauf müssen sich alle vorbereiten. Und es sind nicht nur die Länder, die hier gefragt sind, sondern es ist auch der Bund, der was tun kann. Da gibt es ganz viele gesetzliche Stellschrauben, die gedreht werden müssten. Ein Beispiel ist die Wohnverpflichtung in Aufnahmeeinrichtungen. Asylsuchende unterliegen in den ersten Monaten einer Wohnpflicht und müssen sich im Sammellager, müssen dort wohnen, auch wenn sie eine private Wohnmöglichkeit hätten. Und das erleben wir immer wieder, dass Menschen bei uns anrufen und sagen, ich muss jetzt hier im Lager leben, aber ich könnte bei meinem Onkel, der hätte ein Zimmer für mich frei. Aber die Menschen dürfen nicht ausziehen. Also dann, das Problem ist zum Teil auch selbst gemacht. Oder auch das bundesweite Verteilsystem. Asylsuchende können sich nicht aussuchen, wo in Deutschland sie ihr Asylverfahren durchlaufen, sondern sie werden nach dem sogenannten EASY-System bundesweit verteilt, nach einem Quotensystem und unterliegen dort dann eben der Wohnverpflichtung in der Aufnahmeeinrichtung. Die Leute suchen sich aber eigentlich den Wohnort aus. Also sie stellen den Asylantrag eigentlich dort, wo sie schon einen Ansatzpunkt, einen Anknüpfungspunkt haben, wo sie ein soziales Netzwerk haben. Und dieses Netzwerk könnte den Menschen auch helfen, eine Wohnung zu finden. Aber nein, sie werden verteilt irgendwohin, wo sie keinen kennen. Und das führt dann zu Isolation und führt dazu, dass die Leute eben im Sammellager leben müssen.
Jetzt gilt das ja für Ukrainerinnen und Ukrainer nicht. Die fallen ja nicht unter diese klassische Asylregelung, sondern die können sich im Grunde aussuchen, wo sie leben. Und da sagen jetzt eben viele von kommunaler Seite, das ist genau das Problem, dass man die nicht verteilen kann, weil dann eben an einigen Orten sich ganz viele sammeln und an anderen vielleicht durchaus noch Wohnraum zur Verfügung stehen würde. Da sagen Sie nicht, das ist ein Problem?
Also ich sehe eher das Verteilsystem an sich als Problem, so wie ich es gerade geschildert habe, dass man eben nicht darauf guckt, wo haben die Leute ein soziales Netzwerk, wo haben sie Unterstützungsmöglichkeiten, sondern sie einfach verteilt werden. Bei den Ukrainerinnen kommt noch hinzu, dass dort, wo sie den Aufenthaltstitel bekommen, unterliegen sie dann, also wie alle Menschen, die ein humanitäres Aufenthaltsrecht haben, einer Wohnsitzauflage und können dann nicht, Beispiel Berlin, diejenigen, die in Berlin die Aufenthaltserlaubnis bekommen haben, können nicht einfach nach Brandenburg ziehen, wenn sie dort eine Wohnung finden. Oder umgekehrt, wenn sie in Brandenburg den Aufenthaltstitel bekommen haben, können sie nicht nach Berlin ziehen.
Also Sie glauben, wenn das jetzt nicht so starr geregelt wäre, dann würden zum Beispiel auch die Ukrainerinnen vielleicht selber gucken, okay, in Berlin finde ich keine Wohnung, in Berlin finde ich keinen Job und mein Kind kann nicht zur Schule gehen, dann probiere ich es mal vielleicht auf dem Land in Brandenburg.
Ja, dass man da die Freiheit lässt und den Leuten auch die Autonomie gibt, zu entscheiden, wo sie leben wollen und wo sie für sich die besseren Chancen sehen.
Jetzt hört man, dass neben den Ukrainerinnen auch mehr Menschen aus anderen Ländern kommen, aus Syrien, aus Afghanistan zum Beispiel. Ist das auch Ihr Eindruck? Und wenn ja, warum passiert das gerade jetzt, habe ich mich gefragt.
Also das ist tatsächlich so, dass eben auch die Asylzugangszahlen steigen. Warum das gerade jetzt so ist, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Es ist immer so, dass zum Winter hin die Zahlen steigen, aber dass Menschen sich aus Afghanistan oder aus Syrien oder den Erstzufluchtländern wie Libanon oder der Türkei auf den Weg hierher machen, das kann einen ja nicht wirklich verwundern. Also wenn man nach Afghanistan schaut, die Situation dort verschärft sich nahezu täglich. Die Taliban gehen massivst gegen unliebsame, aus ihren Augen unliebsame Menschen vor. Wir bekommen immer noch täglich Anfragen von verzweifelten Menschen, die nach Evakuierungsmöglichkeiten fragen. Es gibt aber immer noch kein geregeltes Aufnahmeprogramm für besonders bedrohte Menschen aus Afghanistan. Und wer kann, macht sich natürlich selbstständig auf dem Weg.
Jetzt hat Nancy Faeser bei diesem Treffen heute gesagt, dass man die Grenzkontrollen zu Österreich verlängern will, dass man auch die Schleierfahndung an der Grenze zu Tschechien zum Beispiel ausbauen will und dass Druck auf andere Länder wie Serbien gemacht werden soll, dass die Menschen da nicht visafrei einreisen können und dann eben weiter in die EU kommen. Ich nehme mal an, Sie sehen das alles sehr kritisch.
Ja, so ist es. Also es wird ja nicht nur innerhalb Deutschlands werden Asylsuchende verteilt, sondern auch innerhalb Europas können sich die Menschen nicht selber aussuchen, wo sie ihr Asylverfahren durchlaufen, sondern es gilt das Prinzip eigentlich der ersten Einreise. Also derjenige Staat ist zuständig, der die Einreise ermöglicht hat, sei es, weil die Grenze nicht ausreichend geschützt hat oder ein Visum erteilt hat. Das ist ein falscher Ansatz und das führt zu Sekundärmigration. Das heißt, dass die Menschen dann irgendwann doch hierher kommen. Denn man geht eben dorthin, wo man für sich die besseren Chancen sieht und dort, wo man einen Anknüpfungspunkt hat. Wir halten es für den vollkommen falschen Ansatz, die Leute zwangsweise irgendwo zu verteilen oder abzuhalten, weiterzuwandern.
Aber wenn die Kommunen jetzt tatsächlich so überfordert sind, dann ist das natürlich erstmal eine naheliegende Reaktion, dass man sagt, es können jetzt nicht mehr so viele Menschen ankommen, oder?
Ja, Abschottung hat hier Tradition. Ja, aber wir haben vorher ja schon über verschiedenste Möglichkeiten gesprochen, wie man dem auch begegnet. In den fehlenden Plätzen, in den Unterkünften.
Haben Sie auch das Gefühl, jetzt zwischen ukrainischen Geflüchteten und den Menschen aus anderen Ländern, dass da vielleicht so eine Art Konkurrenzsituation entsteht? Also dass vielleicht Menschen aus Syrien und aus Afghanistan dann das Gefühl haben, sie sind hier eher so Flüchtlinge zweiter Klasse oder nicht so gerne gesehen in Deutschland?
Ja, darüber wurde ja vor allem zu Beginn der Fluchtbewegung aus der Ukraine viel gesprochen. Da hatten wir so Erfahrungen, dass Unterkünfte leergezogen wurden, um sie für ukrainische Geflüchtete zur Verfügung zu stellen. Und die Menschen, die bisher dort gewohnt haben, wurden einfach quasi zwangsumgesiedelt in andere Unterkünfte und da aus ihrem Sozialraum rausgerissen. Das hat stattgefunden und auch Was die rechtliche Situation anbelangt, gibt es da große Unterschiede. Also die Menschen aus der Ukraine müssen eben nicht in die Erstaufnahmeeinrichtung, haben da nicht die Wohnverpflichtung. Sie bekommen sofort den Arbeitsmarktzugang. Sie haben auch sofort Zugang zum SGB-II-Leistungen und müssen nicht die Leistungen nach dem diskriminierenden Asylbewerberleistungsgesetz bekommen. Da ist natürlich eine Ungleichbehandlung da gegenüber denjenigen, die ein Asylverfahren durchlaufen. Und es stellt sich immer noch die Frage, warum man diese sogenannte Massenzustromsrichtlinie, ein unschöner Name, aber die eben jetzt aktiviert wurde für die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine, warum man die nicht auch angewendet hat, als viele Menschen aus Syrien kamen oder jetzt für Afghanistan. Mhm. Also man könnte eigentlich den Umgang mit den aus der Ukraine geflüchteten Menschen als Blaupause verwenden für andere Fluchtbewegungen.
Jetzt gab es heute diesen Flüchtlingsgipfel oder dieses Treffen von Bund, Ländern und Kommunen. Und vor allem von Ländern und Kommunen war auch eine Forderung, wir brauchen unbedingt mehr Geld vom Bund. Sind das Probleme, die sich mit Geld lösen lassen?
Also unser Eindruck ist eigentlich nicht, dass es am Geld scheitert. Also zumindest in Berlin war das Geld, fehlendes Geld nie Hauptproblem bei der Unterbringung, sondern es scheitert tatsächlich am politischen Willen, endlich mal an diesen Stellschrauben zu drehen, die dafür sorgen, dass Menschen in den Lagern leben. Also ich glaube, das Geld allein ist nicht das Problem.
Mhm. Sie hatten vorhin schon gesagt, da sind alle in der Verantwortung. Was müsste denn der Bund jetzt tun?
Genau, also der Bund muss auf jeden Fall die Wohnpflicht in Aufnahmeeinrichtungen abschaffen. Das ist der erste Schritt. Menschen in Ankerzentren oder ähnlichen Einrichtungen festzuhalten und ihnen das private Wohnen zu verbieten, das ist absolut kontraproduktiv. Die Wohnsitzauflagen für Menschen mit humanitären Aufenthaltstitel, von denen wir gesprochen hatten, auch die müssen weg, damit wenn man andernorts eine Wohnung findet, also Menschen aus Berlin dann in Brandenburg eine Wohnung finden, dass die da einfach unkompliziert hinziehen können. Es muss viel mehr Unterstützung geben beim privaten Wohnen und darüber haben wir auch noch nicht gesprochen, die privaten GastgeberInnen, die ja bei der Unterbringung von Menschen aus der Ukraine eine ganz große Rolle spielen, die brauchen Unterstützung. Also Unterstützung und Informationen, wie man Wohnverhältnisse in Untermietverhältnisse umwandelt. Denn jetzt, wo die Energiekosten so steigen, können sich viele private Gastgeberinnen das einfach überhaupt nicht mehr erlauben, jemanden, also eine zusätzliche Familie bei sich zu beherbergen. Hm. Und die müssen einen Weg finden, wie sie hier ein Untermietverhältnis generieren, damit die Kosten, die Mietkosten auch vom Jobcenter übernommen werden können.
Frau Mauer, dann ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, danke Ihnen.
Hi.
Wo bist du denn jetzt gerade? Bist du jetzt wieder im Keller oder?
Wir haben tatsächlich irgendwann heute Mittag hörte der Luftalarm raus und dann bin ich direkt rausgelaufen, weil ich dachte, ich muss jetzt mal irgendwie mir einen Eindruck verschaffen.
Das ist Rebecca Barth, sie ist für die ARD in der Ukraine als Reporterin unterwegs. Zurzeit ist sie in Kharkiv und als wir uns heute Mittag verabredet haben, da hat sie mir geschrieben, dass sie die ganze Zeit noch im Schutzkeller gesessen hat. Rebecca, wie ist denn jetzt gerade die Situation bei dir in Kharkiv? Gab es da heute auch noch Raketenangriffe bei euch?
Heute hatten wir ja Gott sei Dank keine weiteren Angriffe in Kharkiv. Gestern sind hier offenbar 3 Raketen eingeschlagen, aber ansonsten ist es relativ ruhig, Gott sei Dank. Ich erlebe hier eine sehr leere Stadt. Kharkiv ist ja eigentlich die zweitgrößte Stadt der Ukraine, eine Millionenstadt. Aber heute sind nur wenige Menschen hier, nur wenige Menschen auf den Straßen, weil die Stadt bis vor kurzem eben noch sehr schwer beschossen worden. Die russischen Truppen standen ja nur wenige Kilometer vor der Stadtgrenze und haben besonders das Viertel Saltivka sehr stark beschossen. Mhm. Und auch abends ist es nahezu gespenstisch in dieser Stadt. Es ist dunkel, es sind nur wenige Autos unterwegs, kaum Menschen. Es ist eine ganz merkwürdige Atmosphäre.
Wie arbeitest du denn eigentlich da und wie bewegst du dich da? Also man kann offenbar einfach auf die Straße gehen oder ist auch das gefährlich?
Ich empfinde es zum aktuellen Zeitpunkt als nicht so gefährlich, muss ich zugeben. Gestern waren wir durchaus auch verunsichert, weil die Situation sehr schwierig einzuschätzen war. Heute Mittag hat hier der Luftalarm aufgehört. Wir hatten heute Morgen stundenlang Alarm, ich glaube 6-7 Stunden. Da bin ich dann auch im Schutzraum geblieben, eben weil die Situation gerade nicht so einzuschätzen ist. Aber jetzt fühle ich mich auch auf den Straßen wieder relativ sicher.
Jetzt gab es ja gestern und gibt es auch heute massive Raketenangriffe in vielen Teilen der Ukraine, auch in Kiew. Ist das für die Menschen gerade in den Gebieten, wo es jetzt lange keine Kämpfe gab, wieder so eine Art richtige Eskalation des Krieges oder ist man überall immer auf sowas vorbereitet?
Es ist schon ein Schock gewesen für die Menschen in der Zentralukraine und auch in der Westukraine, was gestern passiert ist. Das waren die massivsten Angriffe auf die Ukraine zum gleichen Zeitpunkt seit dem 24. Februar. Und vor allem in Kiew hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten eine Art Normalität eingestellt. Es ist klar, dass man nirgendwo in der Ukraine 100% sicher ist. Und dennoch hatte man in Kiew das Gefühl, dass doch ein Stück weit Normalität zurückgekehrt ist, weil Kiew an sich eine sehr gute Luftabwehr hat und dort der Krieg dann auch relativ weit weg ist eigentlich.
Jetzt waren das Angriffe auf Zivilisten, aber vor allem auch auf Infrastruktur, wichtige Infrastruktur, sowas wie Stromleitungen, Energieversorgung. Wie schlimm ist das für die Menschen vor Ort, wenn sowas zerstört wird? Weil wahrscheinlich wird es ja auch langsam kalt und wenn es dann keinen Strom oder keine Heizung gibt, wie erlebst du das?
Allerdings, also das kann durchaus ernstzunehmende Folgen haben. Manche Menschen haben kein fließend Wasser, manche Menschen haben nur kaltes Wasser. Und wie du schon gesagt hast, es ist auch hier langsam kalt in der Ukraine oder es gibt keinen Strom, kein Gas, man sitzt im Dunkeln. Aber die Menschen versuchen, damit umzugehen. Sie sind relativ optimistisch. Ich war hier gerade in Kharkiv auf den Straßen unterwegs und habe Arbeiter getroffen, die in einem Wohnhaus die Heizungsrohre reparieren. Dieser Wohnblock ist in diesem Bezirk Feltivka, der so schwer beschossen wurde, noch vor einigen Monaten. Und in diesem Wohnblock wohnen nur noch 5 Familien. Alle anderen haben diese Gegend verlassen, sind geflohen. Und trotzdem waren diese Arbeiter dort unterwegs, um eben die Rohre zu reparieren. Auch mit der Hoffnung, so haben sie es mir gesagt, dass dann wieder mehr Menschen zurückkehren. Sie sagen, nein, wir machen weiter, wir reparieren das und wenn es noch mehrmals nötig ist, die Menschen sollen es warm haben im Winter und wir tun alles dafür, dass das auch funktioniert.
Jetzt hat Putin gesagt, oder Russland, von russischer Seite hieß es, diese Raketenangriffe, das ist eine Vergeltung für ukrainische, in Anführungsstrichen, Terroranschläge. Wie würdest du das interpretieren? Also ist das tatsächlich eine Rache dafür, dass diese Krimbrücke zerstört wurde oder generell einfach dafür, dass die ukrainischen Truppen jetzt relativ stark vorrücken?
Aus meiner Sicht ist das eine, oder aus meiner Sicht hat das viele Gründe. Viele Menschen in der Ukraine gehen tatsächlich davon aus, dass die gestrigen Angriffe eine Art Racheakt eben für diese Explosionen auf der Krimbrücke sind. Das ist ja Putins Prestigeobjekt, das die annektierte Krim mit dem russischen Festland verbindet. Der ukrainische Militärgeheimdienst hat hingegen angegeben, dass derartige Angriffe schon länger geplant worden seien, lange vor diesen Explosionen auf der Krim und auf der Krimbrücke. Und auch aus den USA hören wir, dass derartige Schläge nicht innerhalb weniger Tage planbar sind. Die Tatsache ist, dass die russischen Truppen massiv unter Druck stehen in der Ukraine. Aber ich glaube auch, der russische Präsident steht intern sehr unter Druck. Hardliner haben Vergeltung eben gefordert für die Explosion auf der Krim. Und auch russische Kriegsblogger und Propagandisten haben sich in der Vergangenheit durchaus kritisch zu den Geschehnissen an der Front geäußert. Und Experten gehen davon aus, dass Putin dadurch intern unter Handlungsdruck gerät. Er darf diesen Krieg nicht verlieren.
Diese Einschätzung, was du jetzt gesagt hast, dass Putin eben auch innerhalb Russlands von Hardlinern um ihn herum unter Druck steht, das habe ich jetzt auch öfter gelesen. Hat man da in der Ukraine Angst, dass wenn er jetzt da so unter Druck steht, dass er dann, ich sag mal, noch irrer wird?
Ich erlebe in der Ukraine tatsächlich relativ wenig Angst. Die Menschen haben mir gestern erzählt, dass sie davon ausgehen, dass diese Angriffe genau das auslösen sollen. Aber sie haben so viel erlitten in den, man muss sagen, ja fast letzten 8 Monaten, so lange dauert dieser Krieg nun mittlerweile fast. Ich erinnere an die Verbrechen, die bekannt geworden sind in Bucha, aber auch jetzt in der Region Kharkiv, die seit wenigen Wochen nun wieder zurückerobert wurde. Das alles sind Erlebnisse für die Menschen hier, die eher dazu führen, dass sie noch wütender werden. Kollegen in Kiew haben mir gestern erzählt, dass sie mit Menschen gesprochen haben, die gesagt haben, unsere Reaktion auf diese Angriffe müsste eigentlich sein, dass wir nochmal auf die Krimbrücke schießen. Also der Widerstand ist da größer als die Angst.
Also diese, ja, ich sag mal, diese These oder diese Meinung, die hier in Deutschland auch oft diskutiert wird, man darf Putin nicht zu sehr in die Enge treiben und muss deswegen vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein, was man macht, weil er sonst am Ende vielleicht sogar Atomwaffen benutzt, das ist in der Ukraine wäre eher eine absurde Denke.
Das ist tatsächlich eine Sichtweise, die man in der Ukraine überhaupt nicht nachvollziehen kann. Das hat damit zu tun, dass die Ukraine schon seit 8 Jahren ja im Krieg ist eigentlich mit Russland. Seit 8 Jahren herrscht Krieg in der Ostukraine und man hat es in der Ukraine sehr kritisch gesehen, dass es im Westen immer Stimmen gab, die zwischenzeitlich mal Sanktionen aufheben wollten oder vor allem auch aus Deutschland versucht haben, mit Russland Kompromisse zu finden. Und auch der amtierende ukrainische Präsident hat damit seine Amtszeit begonnen. Er dachte, man kann mit Putin reden. Lasst uns einen Kompromiss finden. Lasst uns irgendwie diesen Konflikt im Donbass lösen. Und er ist sehr schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass das offenbar unmöglich ist.
Das heißt, auch die Vorstellung, irgendwann wird man irgendwie mit Putin verhandeln, die hörst du eigentlich nicht. Das ist eher was, was hier im Westen diskutiert wird.
Ich denke, den allermeisten Menschen in der Ukraine ist klar, dass dieser Krieg irgendwann am Verhandlungstisch beendet wird. Die Ukrainer versuchen jetzt, so viel Territorium wie möglich zurückzugewinnen, wieder unter ihre Kontrolle zu bringen, um sich in eine bessere Verhandlungsposition zu bringen. Es gibt natürlich Menschen, die sagen, mit dem gibt es überhaupt nichts zu verhandeln. Ob das eine realistische Sicht auf die Dinge ist, wage ich zu bezweifeln. Aber die allermeisten Menschen hier gehen tatsächlich davon aus, dass sie diesen Konflikt militärisch beseitigen können, beziehungsweise diesen Konflikt militärisch lösen können und vor allem aus ihrer Sicht positiv, nämlich mit dem Sieg der Ukraine über Russland.
Jetzt wird ja gerade bei den Vereinten Nationen in der Vollversammlung auch über die illegalen Annexionen von Russland in der Ukraine gesprochen. Es soll da über eine Resolution abgestimmt werden, die das verurteilt und sagt, das muss rückgängig gemacht werden. Wie wichtig ist sowas für die Ukraine, dass dann da viele Staaten dahinter stehen, viele Staaten das verurteilen? Weil faktisch wird ja so eine Resolution wahrscheinlich am Handeln von Putin erstmal nichts ändern.
Das stimmt. Dennoch ist die internationale Solidarität und Unterstützung überaus wichtig für die Ukraine, moralisch und aber auch vor allem praktisch. Moralisch brauchen sie, dass sie möchten, sie kämpfen und sterben dafür, ein Teil des sogenannten Westens zu werden, ein Teil der europäischen Familie zu werden. Und gibt es den Menschen sehr viel Mut, wenn man weiß, dass man diese Staaten oder die internationale Gemeinschaft auf seiner Seite hat. Aber natürlich ist den Menschen hier klar, dass die praktische Hilfe, also ob das Militärhilfe ist, ob das Sanktionen ist, aber auch die Aufnahme von Geflüchteten, das erzählen mir hier immer wieder Menschen, wie dankbar sie zum Beispiel sind, dass Deutschland so viele Geflüchtete aufgenommen hat. Das alles in Kombination gibt den Menschen hier Kraft und ist sehr wichtig im Krieg gegen Russland.
Weil du jetzt die praktische Unterstützung ansprichst, auch die militärische praktische Unterstützung. Heute gibt es eine Videoschalte der G7 mit Präsident Zelensky. Die läuft, glaube ich, gerade. Da wird es wahrscheinlich auch wieder um die Forderung nach Waffenlieferungen beziehungsweise vor allem Luftabwehr gehen. Deutschland und die USA haben auch schon gesagt, dass sie solche Luftabwehrsysteme liefern wollen. Wie siehst du das? Wie relevant sind jetzt auch vielleicht nochmal diese deutschen Waffen, diese deutschen Luftabwehrsysteme in der Ukraine?
Ich glaube, dass das sehr relevant ist. Ich habe das ja eben schon angesprochen. Kiew galt immer als sehr gut geschützt, was die Luftabwehr angeht. Trotzdem sind gestern dort so viele Raketen durchgekommen. Und es gibt viele andere große Städte, die eben kaum Luftabwehr haben oder eben viel schlechter geschützt sind. Und auch dort leben immer noch Hunderttausende Zivilisten. Wenn man die besser schützen könnte, würde das den Ukrainern vieles erleichtern. Und natürlich hoffen sie jetzt genau auf diese modernen Luftabwehrsysteme.
Rebecca, dann ganz vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, dir alles Gute, sei vorsichtig. Und ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
Danke schön.
Das war's schon wieder, der Tag am 11. Oktober 2022. Vielleicht hat sich der eine oder andere gefragt, da war doch eine Landtagswahl in Niedersachsen, wurde im Podcast gar nicht drüber gesprochen, über das Ergebnis. Das stimmt, aber das machen heute nochmal in aller Ausführlichkeit die Kollegen aus dem Hauptstadtstudio und aus Niedersachsen in unserem Politik-Podcast, die sich alle das Wochenende um die Ohren geschlagen haben und heute dann jetzt ganz ausgeschlafen in die Analyse gehen, was dieses Wahlergebnis bedeutet. Das also als kleiner Tipp von mir. Feedback für diesen Podcast gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Ich sage tschüss, Josephine Schulz ist mein Name. Danke fürs Hören, macht's gut.